Keine Ahnung, ob dir dein Name gefällt. Ich selber heiße Raimund und ich finde den eigentlich ganz nett, weil der nicht so häufig vorkommt. Ich muss dann zwar immer sagen, wenn die Leute anfangen zu schreiben, ich schreibe mal mit EI, weil die meisten schreiben mich mit AI. Aber an sich finde ich den Namen schön. Meine Frau hat eigentlich noch einen viel schöneren Namen. Besser gesagt, noch viel schönere Namen. Also sie hat Namen in der Mehrzahl. Meine Frau heißt Elisabeth Ilse Marie Therese. Klingt schön, ist natürlich aber auch sehr lang, wenn man vor allem den Personalausweis anschaut und vor allem, wenn man dann noch ihren Geburtsnamen versucht zu entziffern. Sie heißt, ganz offiziell, Elisabeth Ilse Marie Therese, Freiin von Geisberg-Schöckingen. Ja? Alle Achtung, ich hätte mich ja auch so nennen können, ich hätte ja den Namen meiner Frau, dann wäre ich der Raimund, Freiherr Stahl von Geisberg-Schöckingen. Wäre auch was, aber da muss ich jedes Mal erklären, dass ich ja nur eingeheiratet bin. Also, wir heißen Stahl, ganz einfach, ist aber auch schön, Edelstahl, ja, kann auch nicht jeder von sich sagen. Also, aber mal ganz losgelöst von meinem Namen und dem Namen meiner Frau oder den Namen meiner Frau, mit Namen sind wir ansprechbar. Mit unserem Namen werden wir gerufen. Eltern versuchen, ihre Kinder so zu erziehen, dass sie auf ihren Namen hören. Und übrigens, Eltern bestimmen ja auch den Namen ihrer Kinder. Es ist nicht so, dass man irgendwann, wenn das Kind mal anfängt zu reden, wie würdest du denn gerne heißen? Dann wäre ich mal gespannt, was wir da für Namen hätten und wie ich dann womöglich heißen würde. Sondern wir als Eltern, wir geben unseren Kindern Namen. Das hat ja auch von Bedeutung. Sie werden Teil von uns. Wir haben in gewisser Weise auch ein Bestimmungsrecht über unsere Kinder, die uns von Gott anvertraut sind. Und wer einen Namen für sein im Bauch heranwachsendes Kind sucht, nimmt auch, so habe ich den Eindruck, von manchen Namen Abstand, von denen, wo man vielleicht nicht so gute Erinnerungen hat. Und die Namen, wo man sagt, oh, die klingen schön und man verbindet sie vielleicht auch mit einer Person, da ist man dann vielleicht relativ schnell fündig. Ich selber, ich werde Opa, ja, mit meinen jungen 52 Jahren, ja. Alle Achtung, das heißt so, bei meinem Sohnemann, der demnächst, ist gar nicht mehr lang, Papa wird, die wissen natürlich schon ihren Namen von ihrem Sohn, das wissen sie auch schon. Die verraten den natürlich nicht. Also Namen haben immer doch auch irgendwie was Besonderes, es ist so das eigentümliche Recht der Eltern, den Kindern Namen zu geben. Und mit Namen gerufen zu werden, angesprochen zu werden, ich finde, es hat auch was Schönes. Manchmal bin ich verwundert, wenn der Bank oder die Bankangestellte, die mich gar nicht kennt, mit Namen anspricht und ich stelle dann fest, naja klar, weil sie es auf ihrem Computer sieht, weil ich irgendwie meine Kontonummer angegeben habe, da bin ich dann geschwind irritiert, die kennt mich doch gar nicht. Aber es hat irgendwie was. Ja, der Matthias und ich, wir kennen uns eben schon länger. Ich spreche ihn auch nicht mit Herr Böker an oder mit Herr Stahl, irgendwie so die Distanz mit Sie, kulturell bedingt, sondern wir kennen uns. Wir wissen, wie wir heißen. Das hat auch was mit einer Vertrautheit natürlich zu tun. Namen sind eben nicht nur Schall und Rauch. Unser Name hat was mit unserer Persönlichkeit zu tun. Und ich hoffe so insgeheim, dass du selber mit deinem Namen glücklich bist, stolz bist im guten Sinne und sagst, jawohl, ich bin der Michael, ich bin die Andrea, ich bin die Simone, ich bin der Stefan, wie auch immer du heißt. Jetzt möchte ich uns mit der heutigen Predigt in einen Text mit hineinnehmen, in dem es auch um Namen geht. Und wir haben ja noch gar nicht so arg lang Karfreitag und Ostersonntag gefeiert. Das heißt, wir befinden uns ja auch noch in der nachösterlichen Zeit. Und diese Geschichte, die ich nachher auch vorlese, die hat zwar nichts mit Karfreitag und Ostern zu tun, aber dann doch wieder ganz viel mit Karfreitag und Ostern zu tun. Eine Geschichte, die vor Karfreitag und Ostern liegt, aber die gut in das ganze Setting, vor allem von der Auferstehung, auch hineinpasst. Aber bevor ich uns diese Geschichte aus dem Lukas-Evangelium vorlese, möchte ich uns mal bildtechnisch an einen anderen Ort mitnehmen, an einen besonderen Ort. Wir sehen hier vorne an der Leinwand einen Ort, der wird für viele von euch völlig unbekannt sein. Und zwar ist es der Eingangsbereich des Friedhofs in Hemmingen, dort wo ich wohne, Hemmingen bei Leonberg, Ludwigsburg, Ditzingen, in diesem Dreieck, ein kleiner Ort, 8.500 Einwohner, hat einen eigenen Friedhof, so wie das vermutlich mal in noch so einem kleinen Dorf einen Friedhof gibt. Also ein besonderer Ort in gewisser Weise, den man wahrscheinlich, wenn nicht ein Verwandter oder Bekannter dort begraben liegt, nicht so häufig aufsucht. Also, das ist so der Eingangsbereich. Nochmal ein Blick, das ist die Aussegnungshalle in Hemmingen. Der Friedhof ist ein Ort, an dem Menschen begraben werden, die gestorben sind. Und doch, finde ich, ist der Friedhof für Christen ein Hoffnungsort, weil er uns hoffentlich doch auch an die Auferstehung von den Toten erinnert. Jesus ist gestorben am Kreuz, ist begraben worden, aber am dritten Tag, so bekennen sie ja im apostolischen Glaubensbekenntnis, am dritten Tag von den Toten auferstanden. Jetzt fragt sich vielleicht der eine oder andere, was hat jetzt die Auferstehung Friedhof mit meinem Namen zu tun? Ein Friedhof ist ja eigentlich eher ein Ort, der einerseits für Trauer und Abschied steht, aber auch für Ruhe und Frieden. R.I.P., Rest in Peace, Ruhe in Frieden. Friedhof, Auferstehung, eventuell scheinbar ein Widerspruch. Und was hat dieser Widerspruch oder dieser Ort mit meinem Namen zu tun, wo mein Name doch hoffentlich für Lebendigkeit steht und nicht nur aus der Erinnerung gespeist wird? Auf dem Friedhof herrscht Totenstille. Keiner von uns wird wahrscheinlich gerne nachts allein, wenn dann noch der Kirchturm um 12 Uhr schlägt, über den Friedhof gehen. Also ich würde das eher nicht tun, gebe ich ehrlich zu. Das wäre so ein bisschen furchteinflößend, ein bisschen gruselig, gespenstisch. Und doch ist aber doch ein Friedhof ein stiller Zeuge der Auferstehungshoffnung, der Auferstehungshoffnung für Christen. Jesus hat den Tod besiegt, aber nicht das Sterben. Sterben müssen wir alle einmal und dann bekommen wir vielleicht einen Grabstein oder ein Kreuz oder was auch immer. Meine Hoffnung als Christ, vielmehr mein Überzeugtsein, lässt mich daran glauben, dass ich zwar sterbe, aber nicht tot bleiben muss. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das ist etwas, was uns Christen Hoffnung geben darf, kann, auch wenn wir über den Tod nachdenken. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Johannes Evangelium lesen wir das im 11. Kapitel, Vers 25, ein wunderbares Wort. Vielleicht auch an einem Ort wie auf einem Friedhof. Und jetzt kommen nämlich unsere Namen ins Spiel. Ich habe ja am Eingangs gesagt, was für tolle Namen meine Frau hat. Und der Name, der lässt uns ja auch in gewisser Weise etwas sein. Der lässt uns der sein, der wir sind. Unverwechselbar, einzigartig. Der Name steht in deinem Personalausweis. Man weiß, wie du heißt. Man kann dich mit deinem Namen ansprechen. Du bist nicht unbekannt, weil du einen Namen hast. Und der Name hat etwas mit Tod, Auferstehung und Leben zu tun. Und deshalb habe ich hier nochmal ein Bild von einem Grabstein mitgebracht. Herbert Bauer war lange in unserer Hemminger Gemeinde, Gemeinschaftsleiter, ein ganz wunderbarer Mensch, sehr fürsorglich, sehr liebevoll, eindeutig, aber in seiner Botschaft ein bekennender Christ, ein ganz toller Mensch, der Herbert Bauer. Er ist verstorben am 14.02.2011. Herbert Bauer lebt nicht mehr, aber ich bin mir sicher, er lebt bei Jesus. Er lebt nicht mehr unter uns, weil er gestorben ist, aber er lebt bei Gott. Und auf den meisten der Grabsteine, wahrscheinlich auf jeden, wenn man weiß, wer drin liegt, steht auch der Name des Verstorbenen. Des Verstorbenen. Geburtstag, Todestag, zumindest das jeweilige Jahr. Aber ich glaube wirklich, wenn die Person bekannt ist, die begraben wurde, dann steht da im Normalfall doch immer der Name, nicht dem unbekannten Soldaten oder wie auch immer, sondern der Name. Man weiß, wer da begraben ist. Man weiß um den Verstorbenen. Der oder diejenige ist nicht unbekannt, weil man mit ihr, mit ihm einen Namen verbunden kann. Und wie ist das beim auferstandenen Jesus? Kennt er die Toten auch mit Namen? Sind Tote bei Gott bekannt? Und darüber gibt uns die Bibel einen Einblick. Ich möchte uns jetzt eine Geschichte vorlesen. Falls jemand eine Bibel von euch zur Hand hat, darf er gerne aufschlagen. Lukas Evangelium und dort im 16. Kapitel. Ich lese ab Vers 19. Es ist eine längere Geschichte. Ich hoffe, ihr habt so viel Durchhaltevermögen. Ich gebe euch eine kleine Aufgabe mit. Achtet mal darauf, was diese Geschichte mit Namen zu tun hat. Lukas Evangelium, 16. Kapitel. Ich lese ab Vers 19 aus der Übersetzung von Roland Werner. Es ist eine Geschichte, die Jesus erzählt, die in der biblischen Überlieferung wie hier aus dem Nichts auf einmal auftaucht. Lukas 16, Vers 19. Es lebte einmal ein reicher Mann, der sich immer mit der allerteuersten purpurfarbenen Kleidung und den feinsten Leinengewändern kleidete. Dabei ließ er es sich so richtig gut gehen und lebte in Saus und Braus. Gleichzeitig lebte direkt vor seiner Haustür ein armer Mann namens Lazarus. Sein Körper war völlig mit Geschwüren übersät. Er hoffte immer darauf, sich so richtig satt essen zu können, an den Essensresten, die vom Tisch des reichen Mannes herunterfielen. Stattdessen kamen die Hunde und leckten auch noch an seinen Wunden. Schließlich geschah das. Der Arme starb und wurde von den Engeln Gottes in den väterlichen Schoß Abrahams getragen. Dann starb auch der Reiche und wurde beerdigt. Als er in der Unterwelt war, wo er große Qualen erlitt, blickte er nach oben und sah von weitem Abraham, der Lazarus in seine Arme geschlossen hatte. Da rief er: Abraham, Vater, hab Mitleid mit mir und schicke Lazarus. Er soll nur seine Fingerspitze in Wasser tauchen und damit meine Zunge benetzen, denn ich leide sehr in diesem Feuer. Aber Abraham antwortete: Kind, erinnerst du dich daran, wie du so viel Gutes in deinem Leben erfahren hast und Lazarus genauso viel Schlechtes? Nun wird er hier getröstet, während du leidest. Und außerdem klafft zwischen uns und euch eine gewaltige Kluft. Selbst die, die von hier zu euch hinüber gehen wollen, können das nicht. Und genauso wenig kann einer von dort hierher zu uns gelangen. Da sagte der reiche Mann: Dann bitte ich dich, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters zu meiner Familie sendest. Denn ich habe noch 5 Brüder, die soll er aufrütteln, damit sie nicht auch noch an diesen Ort der Qual kommen. Doch Abraham antwortete: Sie haben doch die Bücher von Mose und den Propheten, die sollen sie ernst nehmen. Da sagte er noch einmal: Nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten wieder zu ihnen zurückkehrt, dann werden sie ihr Leben sicherlich ändern. Doch Abraham sagte: Wenn sie Mose und die Propheten nicht ernst nehmen, dann werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn einer von den Toten wieder aufersteht. Eine Geschichte, die dir vielleicht bekannt war, vielleicht hörst du sie auch zum ersten Mal. Es braucht nie eine Voraussetzung, um Teil eines Gottesdienstes zu sein. Da muss man sich nicht in der Bibel auskennen. Also eine Geschichte, die Jesus erzählt. Eine Geschichte aus der Unterwelt, könnte man sozusagen sagen. Eine komische Geschichte. Sie sagt etwas darüber aus, wie es nach dem Tod weitergeht. Im Normalfall wird man begraben. Aber als Christen wissen wir, dass mit dem Tod nicht alles vorbei ist. Es kommt eben nicht das Nirvana, wo alles sich ins Nichts auflöst. Mit dem Sterben hört zwar die Zeit auf, aber nicht unsere Existenz. Die Seele kommt an einen Ort. Und diese biblische Geschichte beschreibt, dass es 2 Bereiche gibt. Es gibt die Seite Abrahams und es gibt die Seite, wo die Toten, die Verlorenen aufbewahrt sind. Die eine Seite ist Abrahams Schoß, ein Ort des Friedens und der Geborgenheit. Vielleicht hilft die Vorstellung, wenn man an den Schoß der Mutter denkt, nachdem man als Kind gestürzt war und die nimmt einen auf den Arm, setzt einen auf den Schoß und tröstet einen. Also ein wunderbarer Ort, Friede, scheint dort zu herrschen. Und der andere Bereich ist der Hades, auch Sheol genannt. Das ist der Aufbewahrungsort derer, die dem Weltenrichter am Ende aller Tage gegenüberstehen werden. Dieser Ort wird als nicht sehr schön beschrieben. Ein Ort, der in unserer Geschichte mit großen Qualen umschrieben wird. Für die, die in diesem Bereich auf Gottes Gericht warten. Jetzt am Sonntagmorgen so eine Geschichte zu hören, es gibt sicherlich schönere Geschichten, aber sie steht in der Bibel und ich möchte sie uns auch nicht vorenthalten. Ich habe euch eine Aufgabe gegeben, mal auf Namen zu achten. Vielleicht ist dem einen oder anderen aufgefallen, dass im Grunde genommen drei Personen vorkommen in dieser Geschichte, die so die Hauptrolle spielen, die Hauptprotagonisten sind. Aber von den dreien sind nur zwei mit Namen bekannt. Abraham wird erwähnt, der Lazarus, der arme Mann, der in Abrahams Schoß ist. Und dann gibt es den anderen, den kennen wir nur als reichen Mann. Der hat keinen Namen. Der ist dort, wo die Verlorenen sind, die aufbewahrt sind bis zum Gericht Gottes. Der eine ist Abraham, ein Glaubensvorbild aus dem Alten Testament. Von dir, so heißt es mal, wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Abraham ist bekannt. Abraham ist wirklich durchaus bekannt, auch den damaligen Zuhörern. Abraham ist vor allem bei Gott bekannt. Und Kinder Gottes finden einen Platz in Abrahams Schoß. Dieser Ort, der als Sinnbild für den geschützten Bereich der Geretteten bei Gott steht. Und in diesem Bereich, in Abrahams Schoß, findet sich auch der zweite mit Namen bekannte Mann unserer Geschichte. Er selber, er kommt gar nicht zu Wort, er wird nur erwähnt. Und er muss auch gar nicht zu Wort kommen. Es reicht, wenn sein Name bei Gott bekannt ist. Lazarus heißt er. Nicht zu verwechseln mit dem Bruder von Maria und Martha, sondern Lazarus, mit Namen bekannt. Er ist bei Gott mit Namen bekannt. Ein Toter, aber doch nicht tot. Gestorben, aber doch lebendig. Tot, aber lebend in Abrahams Schoß. Er wird mit Namen benannt. Er ist bei Gott kein Unbekannter. Und wer bei Gott mit Namen bekannt ist, der hat seinen Platz im Himmel, im Paradies sicher, in der Gegenwart Gottes. Und das ist diese Auferstehungshoffnung, die uns eint. Also es ist mehr als nur eine Hoffnung, es ist eine Gewissheit. Warum? Weil Gottes Wort es uns zusagt. An anderer Stelle im Lukas-Evangelium, 10. Kapitel, 72 Jünger, 72 Nachfolger kommen praktisch zurück, voller Begeisterung. Jesus hatte sie ausgesandt, sie haben viel erlebt, sie haben Wunder getan, sie haben Dämonen ausgetrieben. Darauf könnte man stolz sein. Und Jesus holt sie im Grunde genommen auf den Boden der Tatsachen zurück, aber adelt sie dadurch. Denn er sagt zu ihnen, aber ihr sollt euch nicht darüber freuen, dass euch die Geister gehorchen. Freut euch vielmehr darüber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Weil das bedeutet, wir sind bei Gott keine Unbekannten, die im Hades darauf warten, bis Gott als Weltenrichter kommt. Sondern wer mit seinem Namen bei Gott bekannt ist, der ist auf der sicheren Seite. Der gehört zu den Geretteten. Die Freude seit dem Ostermorgen ist deshalb berechtigt, weil Jesus keine leeren Worte spricht. Sondern mit der Auferstehung am Ostersonntag hat er den Sieg über den Tod eingeleitet. Und so lesen wir im letzten Buch der Bibel, wer den Sieg erringt, wird mit einem solchen weißen Gewand begleitet werden. Und jetzt kommt's, niemals werde ich seinen Namen aus dem Buch des Lebens streichen. Vielmehr werde ich, damit ist Jesus gemeint, mich vor meinem Vater und vor dessen Engeln offen zu ihm bekennen. Wenn dein Name im Buch des Lebens geschrieben ist, dann bist du auf der Seite der Sieger. Dann kennt dich Jesus, dann kennt dich Gott. Jesus wird sich vor seinem himmlischen Vater bekennen. Wir sind keine Unbekannten, keine Namenslose, keine Personen non grata. Nein, wir sind bekannt bei Gott, wenn wir ihn im Herzen tragen. Wer ein Kind Gottes ist, wer bei Gott mit Namen bekannt ist, der hat seinen Platz in Abrahams Schoß sicher. Und ich finde es ein schöner Gedanke zu wissen, Gott kennt mich mit Namen. Ich bin nicht so wie der reiche Mann, der verloren ist, der keinen Namen hat, der nicht ansprechbar ist, der nur definiert wird über seinen Reichtum, aber der bringt ihm jetzt nichts. Entscheidend ist, ob Jesus mich kennt, ob er mich beim Namen kennt. Dann darf ich die Gewissheit haben, dass ich bei ihm weiterleben darf. Wenn du also, so steht es im Römerbrief im 10. Kapitel, wenn du also mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, und wenn du aus ganzem Herzen glaubst, Gott hat ihn vom Tod auferweckt, dann wirst du gerettet werden. Denn aus dem Herzen kommt der Glaube, der gerecht macht, und aus dem Mund kommt das Bekenntnis, das zur Rettung führt. Und wenn wir das tun, wenn wir uns zu Jesus bekennen, dann bekennt er sich auch zu uns. Ich komme zum Schluss meiner Predigt. Und am Schluss meiner Predigt komme ich noch auf diese dritte Person dieser Geschichte zu sprechen. Die dritte Person, dieser reiche Mann, die mit Abraham im Gespräch ist. Diese Person hat keinen Namen. Lediglich wird er als reicher Mann bezeichnet, der in seinem irdischen Leben Gutes erlebt und erfahren hat. Und das Ganze auch noch im Überfluss. Leider hat er von seinem Überfluss den Armen nichts abgegeben. Und er hat den armen Lazarus wohl am Tor seines Palastes übersehen. So berichtet es zumindest Lukas, als er diese Geschichte, die Jesus wiedergegeben hat, niedergeschrieben hat. Und jetzt wacht dieser unbekannte reiche Mann nach seinem Begräbnis im Hades auf. Er leidet dort Qualen, sieht Lazarus in Abrahams Schoß. Und seine Bitte, die er schreiend vorträgt, Lazarus möge doch von seiner Seite kommen und ihm zumindest mit seinen Fingern seine Lippen kühlen. Aber diese Bitte wird ihm abgeschlagen mit einem Verweis auf sein gutes irdisches Leben und vor allem abgeschlagen, weil es einen unüberwindbaren Graben zwischen ihm und Lazarus gibt. Und diese Seite der Geschichte ist wahrlich keine schöne Geschichte, aber sie gehört zur biblischen Wahrheit eben doch auch dazu. Der namenslose Mann unserer Geschichte steht stellvertretend für alle bei Gott Unbekannten. Und Gott geht in seinem Wort sogar so weit, dass uns, wie in der Offenbarung im 20. Kapitel überliefert, folgendes hartes Urteil zuzumuten ist. Und ich sah die Toten, die einfachen Leute wie die Mächtigen. Sie standen vor dem Thron, Schriftrollen wurden geöffnet, dann wurde noch eine andere Schriftrolle geöffnet. Das ist das Buch des Lebens. Wer nicht im Buch des Lebens stand, wurde in den See aus Feuer geworfen. Wenn ich jetzt Amen sagen würde und mich hinsetzen würde, dann wäre es eine traurige Predigt. Dann hätte ich ja womöglich mit der Hölle gedroht. Das will ich nicht. Ich möchte vielmehr für den Himmel werben, für das Reich Gottes werben. Und diese Geschichte vom armen Lazarus und dem reichen Mann besitzt auch keinen Automatismus. Es ist kein Gesetz, nach dem sich Gott richten wird oder muss, die einen ins Töpfchen und die anderen ins Köpfchen. Als hätte Gott schon alles vorherbestimmt, ob dein Name im Buch des Lebens steht oder nicht. Es ist ein Geheimnis, wie unser Name dort reinkommt und ab welchem Zeitpunkt er reinkommt. Das mag ich nicht beurteilen. Das hat einzig und allein Gott in seiner Hand. Es ist eine Geschichte, die Jesus erzählt. Es ist nicht Lukas, der hier eine Höllenreise beschreibt oder einen Traum hatte. Nein, sondern hinter diesem Gleichnis steht Jesus mit seiner ganzen Autorität. Und ich glaube, er will uns ins Nachdenken bringen, uns anregen, über unser Leben nachzudenken. In jeder Gerichtsbotschaft steckt immer die Chance zur Umkehr. Möchte ich bei Gott bekannt sein, mit Namen gerufen werden? Dann dürfen wir uns diese Geschichte selber nochmal zu Herzen nehmen und den Namen Gottes anrufen und sagen, dass wir unser Leben ihm anvertrauen wollen. Und dann gilt eben auch der biblische Zuspruch aus dem Alten Testament, den wir auf diesem Grabstein, der auch in Hemmingen auf dem Friedhof steht, lesen können. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wer bei Gott bekannt ist, Der braucht sich nicht zu fürchten, der braucht keine Angst haben, auch wenn die Schrecken dieser Welt uns Angst einflößen. Aber wir dürfen immer wieder zu Jesus zurückkommen und uns auch das selber immer wieder zusagen. Hey, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ein Zuspruch, der zuerst ja mal für das Volk Israel stand. Aber wenn wir Jesus in unserem Herzen tragen, dann gilt dieser Zuspruch aus Jesaja 43 auch uns. Dann hat die Verheißung des ewigen Lebens Gültigkeit, weil wir bekannt sind bei Gott. Nicht berühmt, berüchtigt, sondern mit Namen bekannt. Und deshalb gratuliere ich dir, wenn du Kind Gottes bist, wenn dich Jesus mit Namen kennt. Und lass uns auch dafür einsetzen und miteinander noch die erreichen, die momentan noch zu den Unbekannten Gottes gehören. Dass auch ihr Name im Buch des Lebens auftaucht und auch sie gerettet werden. Wie gut ist es, bei Gott einen Namen zu haben? Wie gut ist es, bei Gott bekannt zu sein? Wie gut ist es, bei ihm mit Namen gerufen zu werden? Amen. Ich möchte noch beten, mit Jesus reden. Jesus, du mutest uns Geschichten zu, die schwarz-weiß sind, die links und rechts aufzeigen. Danke, dass du aber der bist, der uns das zumutest. Der uns durch seinen Tod und seine Auferstehung erlöst hat, gerettet hat. Danke, dass du dahinter stehst, auch mit dem Ruf zu dir. Und danke, Jesus, dass wir die Verheißungen haben, dass wenn wir zu dir gehören, wenn wir deinen Namen angerufen haben, wenn wir uns an dich gewandt haben, dass du uns kennst, dass du uns mit Namen kennst und dass dein Heiliger Geist das Siegel ist in unserem Leben, dass wir bei dir bekannt sind, dass du uns in Empfang nimmst. Vielen Dank, Jesus, für diesen Trost. Und ich möchte dich bitten, dass wir als Christen, dass wir als Gemeinden das auch verkörpern, ausstrahlen, dass man zu uns kommen darf, um dich kennenzulernen. Vielen Dank für diesen Tag. Amen. Wir singen nochmal miteinander.